10 Jahre Elder Scrolls Online. Während wir diverse MMOs in den letzten Jahren kommen und gehen sehen haben, hält sich die Elder Scrolls Online ganz oben mit den alten Platzhirschen. Wie kommt es dazu? Was braucht ein MMO, um so lange zu überleben? Und was geht aktuell eigentlich in die Elder Scrolls Online so ab? Und wie kommt man rein? Das wollen wir heute alles besprechen und dafür haben wir einen Mann zu Gast, der für diverse Tode, die ich in ESO gestorben bin, verantwortlich ist, aber auch dafür, dass ich meine schöne Endgame-Rüstung habe, nämlich Kai Schober von Bethesda, der als Community-Manager auch die vollen 10 Jahre am Start war, ne?
Genau, und darüber hinaus.
Genau, das heißt, du bist ja sehr, sehr prädestiniert, um darüber ein bisschen zu sprechen. Du hast mir auch versprochen, dass du ein paar Background-Stories mit uns teilen wirst.
Moment, so. Ich habe gesagt, ich habe welche. Ob ich sie teile, darüber wann?
Darüber reden will ich jetzt. Außerdem mit dabei ist Verena bzw. Rainy. Du bist Content-Creatorin und spielst ESO auch schon seit zumindest 8 von diesen 10 Jahren. Also bist auch sehr, sehr lange schon dabei und kannst uns mit Sicherheit auch super gut aus Streamer-Sicht so ein bisschen den Reiz dahinter vermitteln.
Hoffentlich.
Ja, freut mich sehr, dass ihr da seid. Wir haben ja schon diverse ESO-Streams hinter uns, Kai.
Ja, ja, ist eine Weile her, dass ich hier war, aber, ja, aber in der Pandemie hatten wir ja auch so ein paar online.
Ja, es freut mich, dass es wieder geklappt hat. Ich hoffe, du bist diesmal nett zu mir und lässt
ich
mich nicht
immer
in die Klinge
nett
laufen.
Zu dir. Ach, da war's. Der Drache hatte Hunger.
Ja.
Du hast ihn deinen Drachen laufen lassen?
Nein, das war ja, glaube ich, selbst.
Ah, okay.
Ja, erstmal Glückwunsch, kann man sagen, zu 10 Jahren ESO. Ist ja eine sehr beeindruckende Marke, gerade was Videospiele angeht. Und damit zählt ihr ja wirklich zu den wenigen MMOs, die sich so, so lange halten konnten und immer noch viel gespielt werden. Was ist denn so, was glaubst du denn, wie kann ESO das schaffen? Also, was ist der USP sozusagen, der dazu führt, dass dieses Spiel so lange gespielt wird?
Das ist eine Frage, die verdient eigentlich eine so lange Antwort, die haben wir gar nicht, die Zeit. Es gibt unglaublich viele Faktoren, was für mich, aber das liegt wahrscheinlich auch in meiner Job Description, ganz oben steht, ist die Community. Mhm. In ESO haben sich Spieler zusammengefunden, die auch wirklich zusammenhalten. Und wir haben den Hashtag ESOFam, ESOFamilie, der kommt nicht aus dem Nirgendwo. Das ist eine Gemeinschaft, die jetzt seit 10 Jahren zusammenhält. Es kommen Leute, es gehen Leute, aber die Leute, die kommen, werden auch sofort aufgenommen, integriert. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und das ist der Teil von dem Spiel, der mir auch am meisten Spaß macht, mit der Community zusammenzuarbeiten, dann auf Events hinzuarbeiten, wie jetzt unsere Taverne, die im Juli sich dann schon zum 11. Mal jährt. Mhm. Die haben wir nämlich ein Jahr vor Release angefangen. Da freue ich mich sehr drauf.
Die Taverne ist so ein Community-Treff quasi im Real-Life.
Es ist ein Real-Life-Community-Treff, genau. Wir machen es dieses Jahr im Juli auf der Wasserburg Heldrung, wo wir einige 100 Gäste erwarten mit tollen Programmen und wo man dann auch wirklich zusammensitzt, rumnörden kann, unter sich ist und Spaß hat. Und auch die RL-Kontakte knüpfen kann von den Leuten, die man sonst vielleicht nur über den Chat kennt.
Ja, meine Einladung ist da sicher noch irgendwo in der Post stecken geblieben. Aber das können wir ja dann im Nachgang klären.
Das werden wir gerne, klar.
Den Community-Aspekt wirst du als Streamerin ja wahrscheinlich bestätigen und als Teil dieser Community, Verena. Was ist denn aus spielerischer Sicht das für dich, was ESO abhebt quasi, auch von anderen MMOs, die du vielleicht gespielt hast?
Also für mich ist es einerseits die unglaubliche Liebe zum Detail von dem Spiel. Also man kann in allen Ecken irgendwas entdecken, es ist überall was los. Man kann sehr, sehr viel Zeit damit verbringen, sich einfach nur ein Haus anzugucken, das von einem NPC bewohnt wird, weil einfach wunderschöne kleine Details drin sind. Die ganze Welt hat versteckte Sachen. Und was mich, glaube ich, für sämtliche andere MMOs verdorben hat, ist einfach diese Vertonung. Also es ist wirklich bis zum letzten NPC alles vertont. Man kann sich wirklich zurücklehnen, man muss nichts lesen, wenn man nicht möchte. Man hat natürlich auch die Schrift dazu, aber man kann sich wirklich das komplett anhören. Und das ist einfach wahnsinnig schön.
Was ich auch ganz interessant finde, weil das meintest du auch, als wir uns davor mal drüber unterhalten haben, dass du sehr viele Leute kennst, die ESO auch einfach als Solo-Erfahrung spielen. Und da genauso ihren Spaß mit haben, was ja irgendwie ein Aspekt ist, der Leuten auch immer wichtig ist bei MMOs. Und ich glaube, ESO hat halt diesen Story- und Solo-Fokus, du kannst das auch so spielen, auch sehr im Vordergrund, ne?
Ja, also man kann natürlich den ganzen Gruppencontent, es gibt Gruppencontent auch ohne Ende gefühlt, den kann man natürlich machen, man kann aber wirklich einfach diese aber Hunderten an Stunden, du wirst ungefähr wissen vielleicht, wie viele Stunden das sind an Story.
Ich müsste nachrechnen. Aber ja. Es sind 450 aus dem Grundspiel plus 8 Erweiterungen, hat 30 Stunden, sind 240, also 690 plus 8, nee, gar nicht wahr, 6 Gebiets-DLCs, 10 Stunden.
Und das kann man, genau, und allein und diese Anzahl. Die ja, das sind die Hauptquests und dann gibt es noch Nebenquests. Und allein diese Anzahl schon an Zeit, die man dort auch alleine spielt. Man kann das auch mit Freunden zusammenspielen natürlich, wenn man möchte. Aber
so spiele ich es quasi als Koop-Rollenspiel meistens. Das geht ja dann auch halt genau, in der auch. Gruppe mit denselben Leuten einfach gemeinsam.
Ja, das ist ein schöner Aspekt, den ich auch immer wahrnehme. Ich spiele auf 2 verschiedenen Accounts. Dadurch, dass wir ja das Spiel auch streamen, habe ich einen öffentlichen Account, mit dem ich streame, und einen privaten Account, wo ich dann als anonymer Spieler mich bewegen kann. Auf dem öffentlichen Account spiele ich fast nur solo. Ich mich aus Gilden raushalte und aus dem RVR raushalte, AVA, um da neutral zu bleiben. Aber mit meinem privaten Account ist das auch, hab ich tatsächlich selber 2 verschiedene Spielerlebnisse. Sehr spannend.
Ach, die wissen dann auch gar nicht, dass du quasi
Kai
bist?
Nee.
Okay, das ist natürlich cool. Das ist ja so ein bisschen wie Undercover-Boss.
Ja, okay. Ja, nee, das ist einfach nur, damit ich spielen kann.
Ja.
Da werde ich niemanden belauschen oder ans Messer liefern.
Nein, aber finde ich trotzdem witzig, dass es irgendwo da draußen eine Gilde gibt, die gar nicht weiß, dass sie mit dem Community-Manager von Bethesda eigentlich die ganze Zeit zusammenspielen. Ja, das, was du angesprochen hast mit den vielen, vielen Stunden Content, das ist ja auch so ein bisschen eine Besonderheit in ESO, weil es in anderen MMOs ja meistens so ist, es gibt halt den einen aktuellen Content. Wenn du das Spiel anfängst, dann kannst du natürlich auch die alten Sachen spielen und dich halt dahin leveln. Aber in der Regel ist ja ein Content der gerade gespielt wird und wirklich aktuell ist und der dir am Ende dann auch nur noch was bringt. Während du in ESO natürlich dadurch, dass die Gebiete vom Level angeglichen werden, wenn ich jetzt anfange, habe ich ja diese ganzen Stunden, die du gerade genannt hast, eigentlich zur Auswahl und kann die in beliebiger Reihenfolge und so spielen, wie ich möchte. Das heißt, es ist ja noch viel mehr Content, der eigentlich auf mich angepasst sofort verfügbar ist. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt.
Genau, es gibt keine Levelgrenzen. Und was ich viel wichtiger finde, ist auch, egal in welchem Punkt du einsteigst und mit wem du zusammenspielst, du bist immer hilfreich. Du bist nicht das 5. Rad am Wagen, das dann mitgezogen wird, bis er endlich Max Level erreicht hat, sondern durch die Anpassung trägst du deinen Beitrag zum Erfolg der Gruppe bei, auch als Level 3 Charakter. Gut, du hast noch nicht die richtigen Skills, dir fehlt wahrscheinlich die gute Ausrüstung, also es ist schon noch ein RPG-Charakter in dem Sinne von entwickel dich weiter, verbessere dich, aber du bist jetzt nicht so der hier mit dem Zahnstocher am großen Zeh des Monsters piekt, während der Rest der Gruppe den eben umfegt.
Was waren denn so über die 8 Jahre, Verena, so Veränderungen, die dir aufgefallen sind? Also wo das Spiel sich halt auch einfach weiterentwickelt hat, weil wir wissen ja, und da gehen wir glaube ich auch gleich noch drauf ein, das Spiel ist ja heute ein sehr anderes, als es zum Start war.
Ja, also ich habe noch angefangen, da gab es etwas, das hieß V-Level, so V14, V16, das waren so die Stufen, genau, diese Veteranenränge, genau. Da hatte ich angefangen und zu dem Zeitpunkt konnte man auch mit anderen Leuten, die nicht dieselbe Allianz hat, noch gar nicht zusammenspielen, sondern denen ist man wirklich nur im PvP begegnet oder mal in einem Dungeon.
Aber warum will man mit Leuten zusammenspielen, die nicht dem Ebenherzpakt dienen?
Weil das Dolchsturzbündnis das Coolste ist. Nee, also das war halt
Den coolsten war so Charakter hat allerdings das Altmeria Dominion mit
Carbunda. Ja, jetzt haben wir alle mal genannt.
Ja. Nur um das Gleichgewicht zu halten. Der Community-Manager
muss das Gleichgewicht halten.
Nee, also und das gab es damals noch nicht. Und es kam dann ziemlich bald, dass man plötzlich wirklich mit allen zusammenspielen konnte. Wirklich egal welches Level, egal von welcher Allianz. Das hat sich verändert. Es gab eine Änderung im Champion-System. Also das sind, nachdem man das Maximal Level 50 erreicht hat, sammelt man diese Champions-Punkte zum Weiterleveln. Das hatte sich ein bisschen verändert. Und sonst ist es für mich eigentlich die Welt ein bisschen, die sich verändert durch diese grafischen Änderungen. Einfach, mir ist immer wichtig, dass das alles hübsch ausschaut. Und das tut es von Anfang an, aber man merkt halt wirklich, das Spiel wächst einfach mit. Mhm. Und vielleicht ist das auch eine Stärke, dieses Mitwachsen und sich immer wieder auch anpassen und hören, was will die Community vielleicht auf der einen Seite und schauen, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt.
Das, was Verena gerade beschrieben hat, war dieses One-Tamriel-Update im Endeffekt. Kannst du da ein bisschen die Hintergründe erläutern? Also wie kam es zu dieser Entscheidung? Weil das Spiel, als es gestartet hat, hat ja noch mehr wie, ich sage jetzt mal, ein klassisches Rollenspiel funktioniert. Das heißt, du hast eine klassische, je nachdem in welcher Fraktion du spielst, eine klassische Progression eigentlich. Dieses Gebiet, dann dieses, dann dieses, dann dieses. Und du bist auch in deinen Fraktionen geblieben. Und das habt ihr dann geöffnet.
Genau.
Was war da der Hintergrund oder der Gedanke? Es hat ja gut funktioniert.
Wir hatten ja angefangen, die ersten Erweiterungen rauszubringen. Also noch nicht jetzt für das, was die wirklichen jährlichen Erweiterungen sind, sondern das Spiel auszubauen im Laufe der Zeit. Und wir hatten zuerst Karkstein gebracht. Das war der Veteraneninhalt mit der Abenteuerzone, wo man also wirklich auf Gruppen angewiesen war zuerst. Und dann kam Osinium. Und wir wollten es nicht so machen, dass man Osinium erst ab einem bestimmten Level spielen kann. Mhm. Es war für alle offen, für alle Allianzen, die konnten da reingehen, konnten das spielen und haben uns überlegt, wie machen wir das, dass das wirklich alle Spieler anspricht. Und da kam halt die Idee, ja, wir haben eine Monsterstufe, wir heben alle Spieler auf das Level der NPCs und so kann jeder seinen Beitrag teilen. Weil die Beute wird ja sowieso geteilt, die XP wird sowieso geteilt, so hat auch jeder halt mitkämpfen können. Und das hat so schön funktioniert, hat so einen guten Eindruck hinterlassen, dass wir gesagt haben, warum machen wir das eigentlich nicht fürs ganze Spiel? Denn wenn man an Elder Scrolls denkt und nicht nur an ESO, sondern an alle Titel, dann geht es ja darum, dass ich in die weite Welt hinauslaufen kann. Ich kann sagen, so diese Richtung 200 und dann, oh Moment, da ist eine Blume und da lenkt mich auch irgendwas ab. Und dann gehe ich halt, wohin ich will. Und den Aspekt haben wir mit Osinium ausprobiert. Wir sehen, das funktioniert, das kommt bei der Community an und haben wir es aufs ganze Spiel umgesetzt. Mhm. Das klingt jetzt sehr einfach, es war eine Riesenarbeit, aber ja.
Ja, wie gesagt, das ist halt ein riesiger Bruch gewesen, der sich aber ausgezahlt hat. Und diese Veränderung habt ihr ja immer wieder über die 10 Jahre hinweg gemacht. Das heißt, Wandelbarkeit scheinbar auch ein ganz wichtiger Aspekt dann, wenn es darum geht, eben länger existieren zu wollen. Und Verena, ich weiß gar nicht, bist du auch großer Fan der Solo-Elder Scrolls-Spiele oder bist du da gar nicht unterwegs gewesen?
Tatsächlich nur Skyrim.
Ah ja, okay.
Ich habe ein bisschen Oblivion gespielt.
Ja, dann hast du ja dann so, hast
aber
ja
Morrowind habe ich und die davor habe ich mich nicht mehr dran getraut.
Ja, verstehe ich. Aber dann hast du ja zumindest, bist du ja auch mit der Skyrim-Erfahrung reingegangen und das war ja auch ein bisschen. Ach, das hast du später gespielt.
Ich habe Skyrim erst später gespielt.
Ah, okay, interessant. Weil ein großer Aspekt, glaube ich, für viele Leute war ja einfach zu sagen: Geil, ich kann jetzt die Skyrim-Erfahrung mit meinen Freunden teilen oder in einem MMO erleben. Nun ist es ja aber so, dass auch das ja was ist, was ihr immer weiter ausgebaut habt. Also, ihr habt ja auch immer mehr Systeme, die quasi aus den Singleplayer-Elder Scrolls-Spielen kommen, in ESO eingebaut. Und auch teilweise Sachen, die man so im MMO-Gebiet noch nicht kannte. Also wie, wenn man jetzt zum Beispiel an irgendwie das Fahndungssystem oder sowas denkt, das habe ich zumindest jetzt kein anderes MMO gespielt, was solche Systeme drin hat, dass du da gejagt wirst, dass du Diebstahl betreiben kannst, dass die NPCs Besitztümer haben. Sonst läuft man ja einfach durch und lootet immer alles, was irgendwo zu sehen ist. Und dann beschwert sich auf einmal einer.
Das ist ja auch auf Messen immer besonders lustig, wenn man Spielern zuguckt, die das erste Mal mit dem Spiel in Kontakt kommen und die rote Schrift bei alles nehmen, ignorieren, kommt die Wache angerannt und sagt, so geht das aber nicht. Ja, das sind Teile, die einfach zu Elder Scrolls dazugehören, auch schon zu den Singleplayern. Du musst klauen können, du musst möcheln können, du möchtest der dunklen Bruderschaft angehören oder der Diebesgilde. Die haben wir aber relativ zügig eingebaut. Das war noch vor, ich glaube, es war sogar noch vor Tamriel Unlimited. Das war definitiv vor Tamriel. Mhm.
Das
waren Weiterentwicklungen, die aber auch nötig waren, damit sich das Spiel nach einem Elder Scrolls-Titel anfühlt. Mhm.
Waren das Sachen, die ihr von vornherein geplant hattet, aber einfach aus Zeitgründen noch nicht zum Release reingeschafft habt? Oder ist das mehr so eine Sache, die auch aus dem Community-Feedback entstanden ist? So, wir brauchen das doch, die Leute wollen das, damit es eben diesen Elder Scrolls-Flair versprüht.
Naja, teils, teils. Mhm. Ich meine, du arbeitest als Entwickler immer gegen die Zeit. Du hast eine Deadline, weil das sind ja auch extreme Kosten, die entstehen, wenn man da 7 Jahre an einem Spiel arbeitet, ohne irgendwelche Einnahmen zu haben. Also die Wunschliste war viel länger als die Liste, die dann für den Goldmaster fürs Feature Complete tatsächlich erfüllt werden konnte. Aber es war immer die Vision, wir wollen darauf aufbauen, wir wollen das weiterentwickeln. Und deswegen war es auch etwas, das sehr schnell ins Spiel gekommen ist mit dem, du kannst alles looten, das wurde hinter den Kulissen geändert. Als ich noch in Maryland direkt beim Entwickler gearbeitet habe, saß ein armer Praktikant hinter mir und hat all die Lootbehälter geändert. Dann kam das Schöne dazu, das war auch zu Anfang nicht, das sind Sachen, die vergisst man schnell, dass man jetzt sieht, wenn ein Behälter leer ist, wenn ein Fass aufgebrochen ist, sieht das anders aus, als wenn da was drin ist, wenn ein Schrank leer ist oder ein Bettkasten schon aufgezogen ist. Das hat der alles gemacht in mühseliger Kleinarbeit, aber es sind so die Details, wie Verena eingangs schon sagte, die halt dazu beitragen, dass das Spiel eine besondere Atmosphäre hat.
Ja.
Und dass du jetzt auch wirklich aus einem Apfelkorb nur Äpfel bekommst.
Ja.
Und dann ist der Apfelkorb leer.
Genau, dann ist er leer.
Was war denn so eine Sache, wo ihr extrem, oder vielleicht hast du auch was, Verena, wo eine Sache, wo die Community sich wirklich durchgesetzt hat, also wo ihr auch das Gefühl habt, die Entwickler hören zu, weil das ist ja eine Sache, dadurch, dass ihr ja auch Kontakt habt und du auch als Community Manager hörst, was die Leute sagen, habt ihr ja eine gewisse Community-Bindung und bekommt ja auch Feedback. Habt ihr irgendwie gerade eine Änderung, die so sehr auf dem Community-Mist gewachsen ist? Von der Formulierung her ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine.
So ein bisschen das neue Schriftlehre-System, oder? Weil sowas in die Richtung wurde sich ja lang gewünscht. Und auch neue Klassen, die kamen, wurde sich auch immer wieder gewünscht. Und kam ja erst letztes Jahr mit Necrom die neueste von den Klassen. Mhm. Sowas. Und so ganz im Detail bist da du mit dem Feedback besser drin.
Das ist verdammt schwierig aufzuzählen. Es gibt ja viele, viele Wünsche, die gerade auch was das Handling angeht.
Und
die
nicht Benutzer, alle gehen immer.
Benutzeroberfläche, auch wo wir vieles uns von den Add-on-Entwicklern dann teilweise auch abgucken, was die Quality-of-Life-Verbesserungen angeht und die dann übernehmen ins Spiel, damit sie auch den Konsolenspielern zugutekommen. Also da waren schon einige Sachen, gerade so im Kleinen.
Du hast gesagt, 7 Jahre in der Entwicklung. Mhm. Das war ein Aspekt, den ich auch sehr interessant fand. Das bedeutet ja, ihr habt seit 2007 dran gearbeitet, was ja wirklich eine wirklich lange Zeit ist. Ich meine, klar, ein MMO braucht auch so eine lange Zeit, aber das heißt, das ist ja noch weit vor Skyrim-Release habt ihr eigentlich schon quasi an diesem Online-Kapitel gearbeitet.
Genau, da war Oblivion war gerade ein Jahr ungefähr auf dem Markt, als das Studio gegründet wurde und Skyrim war in der Entwicklung. Ja.
Hast du denn aus dieser langen Zeit ein paar nette Geschichten oder Anekdoten? Das würde mich echt mal interessieren, gerade auch so aus der Entwicklungszeit, so Dinge, wo ihr vielleicht erst das anders machen wollt und dann habt ihr euch doch umentschieden oder einfach witzige Storys.
Naja, wo wir nochmal auf die Spielerfeedback zurückgreifen können, wären aus der Beta, als wir das Spiel zuerst rausgebracht haben, da gab es beispielsweise noch keine Ego-Perspektive.
Stimmt, ja.
Weil wir vom Kern her waren die meisten von uns vorher bei einem MMO angestellt, einem anderen, aber halt so war die,
stimmt,
die Sache
wieder gar nicht, ja.
Eigentlich braucht man den Überblick. Gerade wenn es um PvP geht, möchtest du wissen, was in deinem Rücken passiert. Und wenn es um bessere Kämpfe, um kompliziertere, komplexere Kämpfe geht, die Raids kamen erst später, dann möchtest du wissen, was in deinem Rücken passiert. Aber das war ein wichtiges Feedback aus der Beta. Moment, ich bin Elder Scrolls-Spieler, wo ist meine Esoko-Perspektive? Dann haben wir die noch schnell, in Anführungszeichen, reingebracht. Ja. Das Handwerkssystem war auch so, wie machen wir das jetzt besser? Das war schön. Das Angeln kam relativ spät dazu. Weil das hieß, Moment, man muss ja im Spiel angeln. Tut mir leid, Verena hasst Angeln. Also das waren alles so Sachen, wo wir geguckt haben, ja, was sagt die Community, wie können wir es noch einbauen?
Ich erinnere mich gerade an das mit der Ego-Perspektive und da dachte ich mir damals auch so, okay, das ist schon beeindruckend, dass ihr das dann auf einmal auf die Schnelle, in Anführungszeichen, es war wahrscheinlich nicht einfach, aber dass ihr das wirklich noch hinbekommen habt, das einzubauen, weil man würde ja denken, dass das schon einen Rattenschwanz an Dingen mit sich zieht, die man dann noch mit beachten muss, ne?
Ja, vor allen Dingen, weil wir ja im Kampfsystem viel auf dieses Telegrafensystem setzen. Mhm. Das Monster zeigt dir an, was es als nächstes tut, oder der Gegner zeigt dir an, was es als nächstes tut. Du kannst bestimmte, auch im PvP, bestimmte Fähigkeiten erkennen und dich darauf vorbereiten.
Wie, ohne oder, Add-ons?
Ja, ohne Add-ons.
Oha.
Oder du solltest halt wissen, dass du in dieser komischen roten Fläche zu deinen Füßen nicht drin stehen bleibst. Das ist in der Ego-Perspektive ein bisschen anspruchsvoller.
Ja, das glaube ich. Verena, hast du irgendwie eine Lieblingsstory so aus deinen 8 Jahren, was du irgendwie mit dem Spiel erlebt hast, in der Community erlebt hast, mit deinem Stream erlebt hast?
Also mit einem Highlight ist definitiv immer die ESO-Taverne. Ich gehe da seit 2018 regelmäßig hin, jedes Jahr, wo es ging. Das mag ich total gern und mir fällt immer ein, wenn so eine Frage kommt, fällt mir immer ein, es gibt ja tolle Achievements, die man im Spiel erreichen kann, eben auch in der Gruppe. Und da kommt auch wieder dieser Gruppenaspekt raus, so diese 12er-Trials, wo 12 Leute losziehen und was bekämpfen. Und mein Lieblingsmoment da ist einfach, wie meine Gruppe ein ganz schwieriges Achievement, den Godslayer, gemacht hat. Da muss man so ein Trial laufen in einer bestimmten Zeit. Man darf nicht sterben, also niemand darf sterben. Und in einer bestimmten Geschwindigkeit. Und das war halt einfach, da hat man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, da haben wir ein Dreivierteljahr dran geackert, dass das funktioniert. Und da es war schon sehr cool.
Das finde ich auch sehr spannend, weil das finde ich auch immer bei einem MMO eine echt große Challenge ist, dass du ja einerseits natürlich möchtest du zugänglich sein und du möchtest viele Leute diese Welt erfahren können, dass viele Leute die Geschichte erfahren können. Und dann brauchst du ja aber auch immer irgendwie Content für die richtig Guten, die halt wirklich auf hohem Niveau das Spiel spielen wollen. Und du raidest ja zum Beispiel auch. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich gar keine Erfahrung, Kai weiß warum, so richtig gesammelt habe. Oder ich bin vielleicht mal mitgelaufen oder so, aber habe nicht dazu beigetragen. Bei so einem Trial heißen ja die 12-Mann-Raids, die ihr im Spiel habt, ne? Wie ist das so? Also,
super.
Was macht man da? Worauf muss man achten? Wie kommt man da rein in so eine Gruppe?
Also ich mache regelmäßig einmal im Monat einen Erklärbär-Raid. Da geht es genau um sowas. Man legt sich eine Gruppenaufstellung zusammen. In der Regel sind das 2 Tanks, 2 Heiler und 8 DDs. Mhm. Es gibt einen, da wechselt man auch auf 3 Tanks und nimmt 1 DD weg. Und dann wird so ein bisschen, Mechaniken, die Bosse haben Mechaniken, es wird so ein bisschen aufgeteilt, wer muss sich um was kümmern, wer muss sich wohin stellen, also solche Sachen. Man findet eventuell auch gemeinsam, jetzt kam ja auch mit dem neuen Update ein neuer Trial rein, man findet raus, was für Mechaniken haben die Bosse, wie gehe ich damit um. Und so schaut man sich das dann an und so steigert man sich dann auch einfach, weil Übung macht ja den Meister.
Und du bist dann Raid Lead? Quasi?
Da ja. Bei den Sachen bei meiner Raid-Gruppe nicht.
Ah, okay. Ja.
Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, finde ich, weil viele Leute haben, ähnlich wie du jetzt auch sagst, so diese Hemmschwelle, nee, ich möchte lieber nicht mit in Raid. Ich mache wahrscheinlich alles falsch und ich bin da dann dafür verantwortlich, dass die ganze Gruppe gewiped wird. Aber da ist auch da ist die Community halt mit offenen Armen, steht sie da und sagt, komm mit uns mit, hab keine Angst, trau dich einfach.
Ja, es ist ein interessanter Aspekt. Da muss ich auch wirklich sagen, habe ich in der ESO-Community auch immer echt gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, vielleicht lag es auch ein bisschen daran, wenn wir zusammen gestreamt haben und so, waren wir auch immer umringt von Helfern und Helferinnen, die halt sofort da waren und irgendwie, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber da habe ich in anderen Spielen deutlich toxischere Erfahrungen gemacht, wenn man halt als Neuling mal sich in sowas reinwagt. Da ist, glaube ich, die ESO-Community wirklich relativ entspannt und freut sich eigentlich über jeden, der es spielt. Aber was muss man denn für Voraussetzungen mitbringen? Es gibt ja dieses Champion-Level, was man, da braucht man wahrscheinlich ein bestimmtes oder so, um das spielen zu können, oder?
Also theoretisch kann man wirklich schon ab Stufe 10 ist es, glaube ich, dass man wirklich gescheit reinporten kann, kannst du mitkommen. Da richtest du dann noch nicht so viel aus. Bin ich
natürlich weit drüber.
Ja, dann kommst du halt mal mit. Ja.
160, 170, glaube ich.
Du hast schon ein Champion-Level erreicht.
Das
ist
maximal notwendige für Equipment sogar schon erreicht.
Ja, genau. Ja. Das hat Kai mir nämlich auf Max-Level auch alles gecraftet dann.
Genau, ja.
Nee, aber so ist es wirklich. Theoretisch kann jeder mit. Klar, ist es für dich selber vielleicht nicht das schönste Spielerlebnis auf Level 10, weil dann hast du da deine 4 Skills und was anderes kannst du nicht drücken. Wir sagen immer, Level 50 wäre gut und alles andere ist egal. Wir kratzen die Leute auch 50 Mal auf und dann, wenn man ein bisschen überfordert ist, bleibt man halt einfach stehen und macht nichts und schaut sich einfach nur an, was passiert. Mhm. Und da gibt's auch, gibt's auch ganz, ganz viele, die das anbieten. Es gibt ja auch richtige Community-Gilden und so, die genau solche Sachen anbieten, dass die Leute einen Einstieg finden, gerade in sowas Komplizierteres wie Raiden. Also da.
Ah ja.
Ja, die sich wirklich drauf spezialisieren.
Das heißt, im Zweifel einfach mal einen Erklärbär-Stream von dir einschalten.
Zum Beispiel.
Und mal gucken, was das angeht. Weil das ein Aspekt ist, der mich wirklich auch noch interessieren würde. Jetzt einfach aus persönlicher Sicht.
Es gibt aber auch im Spiel, wenn man neu ins Spiel kommt, in den neueren Zonen, sogenannte Gilden-Recruiter. Da kannst du hingehen. Die haben wirklich ein Interface, wo die Gilden für sich Werbung machen können. Auch da kann man einfach mal nach einsteigerfreundliche Gilde suchen. Genau.
Jetzt ist es ja schon eine Weile her, dass wir beide zusammen gestreamt haben. Seitdem ist ja auch einiges passiert in ESO. Können wir vielleicht mal so einen kurzen Überblick, wir kommen gleich auch noch auf das neueste Add-on Gold Road natürlich zu sprechen, aber was ist so in den letzten 2 bis 3 Jahren passiert? Was sind so die größten Neuerungen, würdest du sagen, die ins Spiel gekommen sind?
Also ich muss gerade überlegen, wann wir das letzte Mal gespielt haben. Ich glaube, das war
mit Blackwood,
ja.
Ja, ich glaube, ja.
Das heißt, du hast das Gefährtensystem schon mitbekommen.
Genau, im letzten Stream hatten wir gerade die Gefährten dann zum ersten Mal gezeigt.
Genau, die sind ja auch nochmal einen Schritt Richtung, kannst du ruhig alleine spielen, du hast immer einen Begleiter dabei, der dir zur Seite steht.
Die euch gewisse Konkurrenzprodukte übrigens gerade nachmachen. Ich weiß nicht, ob es dir geläufig ist, aber da wart ihr Vorreiter, was das angeht.
Naja gut, das Begleitersystem, das gab es ja auch schon in den älteren Elder Scrolls-Spielen.
Ja klar.
Da waren sie eher dafür bekannt, dass sie immer in den Türen rumstanden.
Und meinen ganzen Scheiß schleppen. Bin ich ihnen bis heute dankbar.
Und verloren gehen.
Sworn to carry your burdens.
Ja, und verloren gehen. Nee, das wurde mit Blackfoot eingeführt. Dann das Jahr da drauf war unser Kapitel High Isle.
Ja.
Da, das war.
Das haben
wir auch noch gespielt, ne?
Ich glaube.
Die Sonnenblumenfelder.
Also entweder mit dir, aber ich habe es auf jeden Fall gespielt. Vielleicht auch, auch alleine. Aber ja, kenne ich
genau, auch. Genau, ja. Das war ja auch für uns in doppelter Hinsicht ein wichtiger Schritt. Einerseits konnten wir mal Tamriel so ein bisschen verlassen. Wir sind immer noch auf Tamriel, aber weit auf eine Inselgruppe in den Westen gesegelt. Und andererseits wurde der Allianzkrieg zwar nicht direkt zu Grabe getragen, der tobt weiterhin, aber die Allianzen haben sich sehr angenähert und haben versucht, in Friedensverhandlungen zu treten. Das wurde so ein bisschen sabotiert, das ist alles die Geschichte. Aber lass mich darauf zurückkommen. Wir hatten jetzt zum Microsoft Game Showcase hatten wir ja auch einen ESO-Trailer dabei. Und Verena lacht. Der ESO-Trailer hat jetzt mal einen ganz anderen Ansatz. vorher, ganz gerade wenn man lange zurückgeht zu den Release-Trailern, hattest du dieses Wähle deine Allianz, bleib ihr treu, hasse die anderen beiden Allianzen von ganzem Herzen. Diese,
guck, und das lebe ich halt immer noch. Da seid ihr dran schuld.
Ich erinnere mich noch gut an das, wie sie im Kreis laufen und sich misstrauisch beäugen am Ende des ersten Trailers, wo dann der Ouroboros draus entstanden ist. Und jetzt sind wir dem, hey, alles ist lustig, wir sind alle eine große, freundliche Familie, wir haben viel Spaß zusammen. Da läuft es auch, es ist ein so schöner Trailer. Mhm. Und er hat einfach das richtige Gefühl, dieses, du gehörst hierher, you belong, we belong together ist der Song.
Ja.
Und das drückt für mich die Community aus. Und da haben wir auch so viel positives Feedback jetzt bekommen auf den Trailer hin.
Das passt jetzt einfach überhaupt nicht, was ich jetzt sage. Aber, ich weiß nicht, Verena, ob du das auch gespielt hast, aber für mich auch, als ich angefangen habe damals, so eine der krassesten Sachen war, das erste Mal nach Zero Deal in dieses World PvP reinzugehen. Weil das ist ja so, also das ist ja so heftig, was da abgeht. Also da sind ja wirklich irgendwie 200 Spieler, die sich da dann kloppen. Und ich weiß noch genau, dass da war halt immer viel Chaos und so. Und dann habe ich irgendwann immer versucht, auch so, ja, lass mal da angreifen und so. Und ich weiß noch genau, einmal haben alle auf mich gehört. Und das war das geilste Gefühl überhaupt. So, jetzt rennen wir alle dahin. Und auf einmal bewegen sich jetzt so hunderte von Spielern in die Richtung. Und ich dachte so, ja! Das war für mich ein Aspekt, ich weiß gar nicht, wie viel das heutzutage noch eine Rolle spielt im Spiel. Macht man das noch heutzutage?
Ja.
Also ach krass, okay.
Es funktioniert noch genauso und ich muss dich leider enttäuschen, ich habe 2 Jahre lang fast nichts anderes gespielt als PvP.
Ah, okay.
Aber auf mich hat nie jemand gehört. Also, ich weiß auch nicht, woran das lag. Aber der Allianzkrieg funktioniert noch.
Ja.
Ja, auf mich haben sie halt fälschlicherweise gehört, weil ich ja gar keine Ahnung hatte. Bei dir hätte es ja sogar was gebracht, wahrscheinlich, wenn sie drauf gehört hätten. Aber ich habe einfach nur am lautesten geschrien.
Das kann auch helfen.
Ja. Aber das fand ich auch ein mega, also Aspekt, über den wir halt noch nie, glaube ich, so richtig in den Streams auch gesprochen haben, den ich aber ziemlich beeindruckend fand. Einfach dieses World PvP. Richtig large scale, es laggt alles und irgendwann ist man tot, aber es ist halt einfach eine riesige, riesige geile Schlacht. So, also fand ich aber cool.
Ja. Mit den Server-Upgrades, die jetzt gab, hat sich das auch deutlich verbessert.
Ja, das war immer ein wundes Thema.
Muss ich gerade
bei der Community, dass das nicht so wirklich funktioniert hat, aber jetzt läuft es sauber. Wir haben ja auch noch die Schlachtfelder, wir haben die Duelle als Small Scale PvP und im vierten Quartal kommt dann auch endlich mal wieder eine PvP-Neuerung.
Ah, cool.
Sich die Community wirklich und die Finger nachleckt.
Und wenn ich jetzt gerade noch bei Dingen bin, die mich damals schon beeindruckt haben, ich fand's auch richtig, richtig cool, dass ihr von vornherein auf diese festen Server verzichtet habt und wirklich diesen einen Mega-Server hattet, weil ich es schon damals nicht nachvollziehen konnte, dass ich wirklich in 2014 oder wo wir auch immer waren, jemanden auf der Straße begegnen kann, merken kann, ach cool, du spielst das gleiche Spiel wie ich und wir dann aber zu dem Schluss kommen können, ja gut, wir können leider doch nicht zusammenspielen, weil wir haben uns irgendwann am Anfang für einen anderen Server entschieden. Da haben natürlich andere MMOs jetzt auch versucht, das irgendwie so ein bisschen zu negieren mit Phasing und so weiter, aber ich fand's voll cool, dass ESO da von vornherein gesagt hat, nee, das gibt's bei uns nicht, wir haben von vornherein dieses Modell, dass man einfach, wenn man in eine Gruppe kommt, dann in die gleiche Phase geht und dann spielt man halt zusammen.
Da habe ich eine witzige Story tatsächlich.
Oh ja, gerne.
In der PvP-Gruppe zusammengespielt, dann quatscht man ja, man hockt im Teamspeak oder Discord oder so, man quatscht zusammen und dann stellt man, also wo kommt man so her? Ja, der eine, der kommt auch aus der Ecke. Dann mit dem einen gesprochen, festgestellt, der wohnt eine Straße weiter von meiner Mutter. Und dann haben wir tatsächlich auch ganz viel zusammengespielt, bis bei ihm dann mit Familie und so, aber das war einfach.
Ja.
Man saß dran und dachte sich, die Welt ist ein Dorf.
Ja.
Und ja, konnten einfach so schön zusammenspielen und dann abends vorbeikommen und ja. Das war witzig, das war super witzig.
Und wie blöd wäre es jetzt gewesen, wenn er zwar eine Straße weiter von deiner Mutter gewohnt hätte, aber auf einem anderen Server.
Ja, genau.
Und es einfach nicht gegangen wäre.
Ja, das war ein wirklich wichtiger Aspekt in der Entwicklung,
dass
alle auf einem Server, also plattformabhängig natürlich, und dann haben wir einen in Nordamerika und einen in Europa, aber alle auf einem Server zusammenspielen können, ja.
Und jetzt liegt das neue Kapitel an, nämlich Gold Road. Ist gerade für PC, Konsolenrelease ist in ein paar Tagen, ne?
Das ist am 18. genau.
Genau. Für PC ist es schon draußen, das kommt ja immer 2 Wochen vorher.
Ja.
Genau, kannst du uns da ein bisschen oder auch gerne ihr beide abholen? Was sind jetzt die Neuerungen von Gold Road, wo ihr euch am meisten drauf freut oder wo ihr stolz drauf seid?
Was ich dann, wenn ich dir vorgreifen darf, aus Entwicklersicht am interessantesten finde, ist, wir können eine neue Daedrische Fürstin einführen.
Oh ja, das ist die Statue, die
das auch, ist die Statue, genau, Ethelia, die Hüterin der unbeschrittenen Wege, die Schicksalsfürstin, die laut Hemios Mora mit ihrer Präsenz die gesamte Gefüge der Welt bedroht, von ganz Nirn, also von dem gesamten Planeten, wenn man so will. Aber das ist etwas noch nie Dagewesenes. Das gab es noch nicht in der Geschichte von Elder Scrolls. Mhm. Die Lore ist ja ein wirklich komplexes Thema. Auch eins, das sowohl in Hunt Valley, wo ZeniMax Online Studios sitzt, als auch ein paar Kilometer weiter im Süden, in Rockville, wo Bethesda Game Studios sitzt, die Eigentümer der IP. Das wird sehr hoch gehalten. Wir wollen.
Ihr habt da wirklich Leute, Lore, die nur darauf achten.
Genau.
Passt das zur Lore, was wir jetzt machen wollen von der Story?
Richtig. Das wird bei SOS werden sich die Gedanken gemacht. Dann wird BGS als Eigentümer der IP gefragt: Ist das okay für euch? Wir haben dann vielleicht 1 oder 2 Anmeldungen, dann heißt es, ab geht's. Aber eine neue Fürstin einzuführen, das gab es noch nie. Mhm. Und wir müssen auch immer bedenken, dass Elder Scrolls Online ja vor den Singleplayer-Spielen spielt. Also
muss es irgendwie auch dazu passen, was später
genau
passiert. Ja, okay.
Dazu passen. Man kann so ein bisschen.
Das sieht nicht gut aus für die Fürstin, oder?
Machen wir ja sehr viel, dass die Erzählungen in den Wirren des Krieges, in dem wir uns ja gerade befinden, verloren gehen. Mhm. Deswegen erinnert man sich nicht mehr daran, dass es Drachen in Elsweyr gab, dann 1000 Jahre später.
Was auch ein Riesenthema war, ja.
Das war ein Riesenthema.
Wo die Leute auch gesagt haben, hä, wieso jetzt doch? Weil es ja eigentlich hieß, irgendwie in Skyrim, glaube ich, die gab es halt seit Äonen nicht. Genau.
Ja, aber Ethelia.
Aber habt ihr dann durchbekommen?
Es hat eine Weile gedauert mit den Drachen. Ethelia ging, glaube ich, deutlich einfacher. Aber es ist. Für mich ist es toll, dass wir die Lore weiterentwickeln können. So ähnlich wie ich eben schon sagte, dass wir Tamriel verlassen konnten, nach Hochinsel ziehen, so die neuen Gebiete zu erkunden. Das ist, glaube ich, immer das, was auch den Entwicklern am meisten Spaß macht. Oder halt auch bekannte Gebiete, wie beispielsweise letztes Jahr, als wir nach Apocrypha gegangen sind, die dann neu zu interpretieren. Wenn man kennt Apocrypha, wenn man Skyrim gespielt hat, die endlose Bibliothek. Die gibt es auch in Elder Scrolls Online. Aber wir haben gedacht, Moment, wenn der das Wissen sammelt, warum sollte sein Reich des Vergessens nur einen Aspekt haben? Und deswegen gibt es noch die Chroma Incognito, wo man hingehen kann, das komplett anders aussieht, aber halt auch zu Hemios Moras Reich gehört.
Das ist ein interessanter Aspekt, weil es ja, ihr habt ja gleichzeitig dieses einmal gibt es oft Gebiete, die kennt man schon, aber man erlebt sie dann in ESO halt in einer anderen Ära irgendwie neu. Was ja dann auch spannend ist, zu gucken, okay, wie sieht es jetzt da aus, lange bevor ich das vielleicht in Skyrim gesehen habe oder so. Aber dann habt ihr ja auch oft, dass ihr dann neue Gebiete erschließt, die es so noch in keinem Singleplayer-Titel gab. Das heißt, da habt ihr dann halt auf eine ganz andere Art und Weise da haben denn die Spieler die Möglichkeit, das neu zu erleben. Wie war das denn für dich, als jemand, der dann Skyrim später gespielt hat? Du hast aber vielleicht ja schon Parts von Skyrim dann in ESO erlebt. Wie war das so rum, das zu sehen? Weil ich habe das ja genau andersrum dann gehabt.
Ja, wie zum Beispiel das Kapitel Morrowind rauskam und dann ganz viele, oh ja, und Nostalgie. Und ich hab's halt nicht verstanden, weil ich es natürlich vorher nicht gespielt habe. Aber bei Greymoor war das, als das westliche Skyrim mit rauskam, mit Solitude, also Einsamkeit und so, da bin ich auch rein und so, oh, guck mal, und ah, das ist ungefähr noch genauso und hier und oh, und die Umgebung. Und also da hat man dann schon diesen Effekt einfach von, man vergleicht es natürlich automatisch, aber es ist einfach wahnsinnig schön, dann auch zu entdecken, okay, was hat sich verändert, weil man ja doch im Hinterkopf hat, es ist ja eigentlich 1000 Jahre vorher. Und Genau, aber ich freue mich dann auch, wenn es, wie du sagtest, bei Necrom zum Beispiel, wenn es eigentlich Gebiete gibt, die dann aber weiterentwickelt oder verändert einfach werden, da dass es irgendwie passt und dass es einfach mehr ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für die Entwickler auch schön ist, weil einfach da nochmal eine andere Freiheit dann gegeben ist. Und ja, sich einfach ausprobieren kann.
Merkst du dann Unterschied, wie da herangegangen wird, ob das ein altes Gebiet ist, was es schon mal gab, oder was ganz Neues in der Entwicklung?
Dadurch, dass ich mittlerweile in Deutschland sitze, bin ich nicht mehr ganz so eingebunden. Aber zumindest aus den E-Mails, die ich mitverfolgen kann, ist es, man möchte der Verantwortung, die diese IP mit sich bringt, natürlich gerecht werden. Und wenn es in Gegenden geht, die Spieler schon kennen, oder sagen wir es so, aus neueren Spielen schon kennen, weil in Elder Scrolls Arena konntest du ja schon, wenn du wolltest, ganz Tamriel bereisen,
viele ja, der Städte. Riesig, ja.
Aber die Gebäude sahen halt so aus, wie ein achtjähriges Kind sie wahrscheinlich zeichnen würde.
Oder ich.
Das wollte ich nicht sagen. Aber ja, man möchte kreativ sein, aber man möchte halt auch der Sache treu bleiben. Und das ist sehr schön, dass man dann Dinge auch weiterentwickeln kann. Beim Schwarzen Herd vom Skyrim hatten wir ja erst das westliche Himmelsrand und dann am Ende des Jahres nochmal das Reich dazugebracht mit der Stadt Markarth, die da, diese mehr oder weniger Dwemer-Stadt, die in den Felsen reinragt. Und da haben sie natürlich das aus Skyrim übernommen, aber haben gesagt, wir geben dem jetzt mal einen Twist. Wie würde die Stadt denn aussehen, wenn die erst gerade von den Reichmannen zurückerobert wurde, immer noch unter Belagerung steht? Und da hat man das Vertraute, aber halt doch anders, finde ich sehr, sehr spannend.
Ja. Bezogen auf Gold Road hast du ja jetzt schon ein bisschen was über die Story erzählt mit der neuen Daedra-Fürstin. Gibt es im Gameplay Neuerungen, die besonders spannend sind? Jetzt vielleicht auch da wieder nicht nur Gold Road, sondern gerne auch ein bisschen bezogen auf das, was auch davor kam, unmittelbar.
Ja, wir versuchen ja jedes Jahr ein neues System, nenne ich es jetzt mal, einzuführen. Mhm. Das waren die Gefährten, die mit Blackwood kamen, die dann aber auch weiterentwickelt wurden. Das Archäologiesystem, das Antiquitätensystem das Jahr davor, das Kartenspiel das Jahr danach. Jetzt mit Gold Road kam das Schriftlehre-System oder kommt für die Konsolen noch, für die PCs ist es schon. Und Schriftlehre ist ja etwas, was man aus den Singleplayer-Spielen schon kennt, wo man früher dann seine eigenen Spells zusammenzaubern konnte.
Ach, das ist.
Und du konntest dich heilen und Schaden machen und schweben und weit springen und keine Ahnung was, hattest du dann deine eierlegende Wollmilchsau als Spell. Mhm. Das funktioniert in einem MMO natürlich nicht so, ja. War aber trotzdem immer ein Spielerwunsch. Und tatsächlich hatten wir das auch schon 2014 auf der QuakeCon mal angeteasert, dass wir mal in die Richtung gehen, haben es dann aber zu den Akten gelegt, weil es balancing-mäßig ein Albtraum ist. Haben es jetzt wieder aufgegriffen und haben unsere eigene Version davon gesagt, haben gesagt so, wir sind ja 1000 Jahre vor den Singleplayer-Spielen oder 800, wenn man die Jüngeren nimmt, die Älteren. Da war Schriftlehre noch nicht so entwickelt. Du hast jetzt nur diese begrenzten Möglichkeiten. Aber es ist das System, das dann irgendwann mal zum Zauberweben wird. Du kannst jetzt deine Spells individualisieren, aber es gibt halt Grenzen, um in einem Multiplayer-Spiel halt das Balancing nicht total zu ruinieren, gerade im PvP.
Verena, du hast ja das vorhin schon angesprochen als eine Sache, was sich die Community auch gewünscht hat. Das wird ja sicherlich dann gerade im High-End-Bereich sehr, sehr, sehr spannend, wenn man dann, ich meine, da wird es ja wahrscheinlich auch irgendeine Form von Meta geben, wie man am besten spielt, mit welchen Skills und so. Wenn man jetzt die auch noch individualisieren kann, wird das ja nochmal ein gutes Stück komplexer.
Also,
aber du freust dich drauf.
Ich freue mich drauf. Meine Auffassung von der Schriftlehre ist aber, dass sie jetzt nicht unbedingt für die Meta gedacht ist. Okay. Es kann immer sein, dass da irgendjemand was findet, was total broken ist, was man dann doch irgendwie verwenden kann oder so.
Moment.
Ja, weil das macht auch Spaß, wenn man da so beim Experimentieren auf was stößt. Ja.
Genau, wenn man da was findet oder so. Aber ich hatte jetzt wirklich eher den Eindruck, dass es für das Spielerlebnis, für einen selber, für die Invalidierung vom eigenen Charakter eher gedacht ist. Mhm. Und wenn man halt ja in der offenen Welt kämpfen geht oder vielleicht mit einer Dungeon-Gruppe, wo man ja nur zu viert ist und eben nicht diese 12 Leute, dass man sich da was zusammenbaut, was dann gut passt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es zwar schon freigespielt, aber ich habe mich noch nicht getraut, jetzt groß Skills zu verändern, weil die Ressourcen dafür sind sehr knapp.
Ah, okay.
So, das wird ja nächsten Montag noch gebessert.
Aber erstmal ein bisschen sammeln und dann, wird ausprobiert.
Ja, aber das ist mehr was, das stimmt, ist mehr was so für das individuelle Spiel, wo man wirklich sagt, spiel wie du willst und nicht für die Raid-Gruppen, wo du halt deine feste Rolle hast. Du hast hier zu stehen, das Schaden zu machen, hast hier zu stehen, das zu heulen. Aber ich habe schon so ein paar Wünsche. Ich habe leider noch nicht alle Skripturen zusammengesammelt, aber da gibt es gerade für meinen Tank so den einen Skill, den ich mir sehr toll vorstelle, wenn ich dann die richtigen Skripturen gefunden habe.
Aber all in all, auch das ja wieder eigentlich für das, was sich durch dieses ganze Gespräch zieht, wo ESO halt diese Balance einfach herstellt von einem Elder Scrolls-Titel, der recht sandboxy ist, der dir sehr viel Freiheit gibt, der dir die Möglichkeit gibt, deine Klasse möglichst frei zu gestalten und dann aber trotzdem noch das zu schaffen, das mit einem MMO zu verheiraten, wo es dann auch am Ende in High-End-Raiding geht und du dann schon feste Rollen hast und jeder kann dann dieser Rolle gerecht werden. Und das ist ja eben genau das, auch mit dem System, dass du die Skills aus den verschiedenen Sachen, die du gelernt hast, irgendwie zusammenbaust. Ne?
Das und da ist schon haben wir jetzt das eigentliche Endspiel noch gar nicht angesprochen. Das Housing und das Modesystem.
das kommt auch noch dazu. Hast du wieder ein schönes Anwesen in Gold Road für mich, Kai, was wir uns noch gemeinsam anschauen?
Oh ja, das ist ja jetzt, wir gehen nach Skingrad. Also in das Gebiet von Gold Road, das man auch schon aus Elder Scrolls 4 Oblivion ein bisschen kennt. Mhm. Das ist so, ist nicht ganz so High Society wie High Isle es war, aber es ist so das kaiserliche Paris. Man ist nicht ganz wie Paris, man hat die Weinfelder außenrum, aber man sitzt da, man trinkt Wein, man hat ein schönes Leben.
Käse.
Ganz viel Käse. Aber es gibt ein sehr schönes Weingut, das jetzt auch schon im Spiel ist, wo man sich ansiedeln kann. Wo ich tatsächlich von vielen auch schon gehört habe, das wird unser neues Gildenhaus.
Hast du Housing?
Ich weiß noch nicht ganz, wie ich es einrichte.
Also, sagen wir so, ich mache es immer wieder mal, aber ich halte mich für nicht gut drin.
Ja, das geht mir auch so. Ja. Ich gucke mir mal, also das ist ja auch gerade eine Sache, wo man halt sehr viel bei Content-Creatern auch anschauen kann. Ich immer denke, oh, das sieht so schön aus und da ist so viel Zeit reingeflossen. Ich kann nicht mal meine eigene Real-Life-Wohnung so einrichten, dass es schön ist.
Also ich habe ein Haus, an dem baue ich seit 3 Jahren und es wird, glaube ich, nie fertig.
Ich glaube, ich muss da dann, muss ich mal unseren Jonas fragen, der hier unsere Sets auch designt, ob er mir mal ein ESO-Haus designen kann, was auch so schön ist.
Ja, das ist verblüffend und immer wieder finde ich ganz toll, was die Community da leistet. Es geht ja auch nicht nur darum, okay, ich stelle mein Bücherregal dahin und platziere die Bücher jetzt da rein, sondern viele im Housing gehen dann noch einen Schritt weiter und sagen, okay, ich habe dieses Objekt, wie sieht das denn aus, wenn ich das auf den Kopf stelle und zu 50% in der Erde versenke und dann nochmal um 30 Grad kippe? Und dann wird aus einem, keine Ahnung, einem Wasserspender plötzlich eine Popcornmaschine oder sowas. Es war eine Pfeife,
was ich neulich gelernt habe, es gibt so diese, wenn man Monster erlegt in Dungeon oder so, bekommt man so eine Büste und man dreht einfach die Büste und benutzt sie als Teller. So. Da ist auf der anderen Seite der riesige Monsterkopf, aber ich schiebe das so irgendwie rein, dass das jetzt ein Teller ist. Und also komme auf die krassesten Ideen. Und Terraforming ist ja auch ganz groß, dass man eine leere Fläche hat und da einfach was komplett Neues drauf baut.
Also Chat, Monsterkadaver bitte nicht im echten Leben als Teller benutzen. Ja, ich würde gern, weil wir uns langsam schon ein bisschen dem Ende nähern, würde ich noch mal etwas ausführlicher gerne mit euch darauf eingehen, wie man denn jetzt am besten einsteigt in dieses Content-Monster. Weil es ist ja ein bisschen, so, wie wir schon am Anfang gesagt haben, so, du startest dieses Spiel, hast hunderte, 500, 600 Stunden an Content theoretisch verfügbar für dich. Aber du musst ja in irgendeiner Weise durchsteigen oder mit irgendwas anfangen. Was macht ESO denn um da den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen, um diesen Einstieg zu erleichtern, weil wir sind ja, haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt, dass es diesen Leitfaden gibt und dass ihr das ein bisschen erleichtert habt, dass man sich nicht so leicht ablenken lässt.
Richtig, ja. Es war ursprünglich so, dass wir, das ist noch den Anfängen geschuldet. Wir hatten die kleine Welt zu 2014 und dann kam Ossinium dazu und dann wollten wir die Spieler natürlich nach Ossinium locken. Mhm. Also wurde ein NPC erschaffen, Stuga, die in bestimmten Städten auf die Spieler wirklich zugestürzt ist und hat gesagt, weißt du, wie lange ich nach dir gesucht habe? Und die, okay, alles gut, ich komme mit, bitte nicht schlagen.
Ja.
Und dann kam dann jedes Jahr ein Kapitel dazu, ein weiterer NPC, der die Aufmerksamkeit wollte. Wir haben vor jedem Kapitel noch einen Prolog, das ist ein NPC, der die Aufmerksamkeit will. Und dann betrittst du also das erste Mal eine der großen Quest-Hubs und dann stehen 20 NPCs um dich rum und sagen, ja, ich bin der Wichtigste. Mhm. Das haben wir entschärft, sehr entschärft. Die springt nicht mehr auf dich zu, sie bleiben brav an ihrem Platz. Du kannst dich immer noch ablenken lassen, natürlich. Es ist eine Elder Scrolls Welt. Niemand schreibt dir vor, du hast jetzt auf Schienen, diesen Weg zu folgen.
Ja, aber halt vielleicht nicht sechs andere Kontinente weiter dann irgendwie eine Quest auf einmal haben, sondern innerhalb des Gebiets ablenken lassen im Optimalfall.
Richtig, das ist anders. Wir haben das Tutorial ein bisschen geändert. Mhm. Wir hatten ja ursprünglich das immer so, dass man als, es war man immer Gefangener, ist ein Elder Scrolls Spiel, man muss das Spiel als Gefangener beginnen, dass man dann aber in das jeweils neueste Gebiet hineingeleitet wurde, dass man also den Schiffbruch erfahren hat und in Morrowind an Land kam. Oder dass man ganz ursprünglich von Minimarco seine Seele beraubt wurde und in Kalthafen landete und da entkommen musste. Da haben wir jetzt ein einheitliches Tutorial und du darfst dann am Ende entscheiden, in welche dieser vielen Möglichkeiten du aufbrichst. Mhm. Dann wird ja auch nochmal klargestellt, so hier gehst du hin und erlebst die Story des Ebenharzpaktes oder hier gehst du hin und gehst in das neue Gebiet. Ja, das hilft viel.
Was ist denn ganz subjektiv, Verena, so dein Tipp? Was sollte man als erstes, wenn man jetzt mit Elder Scrolls Online anfängt, sich mal anschauen von den Erweiterungen.
Von den Erweiterungen.
Ja oder kann auch das Hauptspiel sein. Also einfach, also, was würdest du jetzt, was würdest rein du subjektiv empfehlen?
Also wenn, wir waren uns da uneinig.
Das ist okay, du darfst auch gleich.
Ich bin Fan von chronologisch. Ja. Ja, es sind 800 plus Stunden, weil man dann durchspielen müsste, muss man ja nicht machen. Aber es gibt einfach total viele tolle Charaktere, die eben immer wieder kommen. Mhm. Und wenn man denen erst in einem von den späteren Kapiteln begegnet, aber die halt vorher noch nicht getroffen hat, dann ist das, finde ich, so ein kleines bisschen, was einfach fehlt, dieser Wiedererkennungswert. Und da reicht es teilweise aber schon, wenn man von den chronologischen Sachen vielleicht die ersten ein, zwei Gebiete chronologisch spielt und die dann eben dort schon auftauchen. Und was ja man auch schön hat, zum Beispiel Deutschsturzbündnis, gibt es einen NPC, der Darien, der begleitet einen irgendwie die Hälfte des gesamten Zeitraums dort, was halt auch schön ist. Und
jetzt wird er vermisst.
Jetzt wird er, also von mir wird er sehr, sehr schwer vermisst, ja. Das ist halt einfach schön, weil man nimmt da sehr viel mit, wenn man diese Grundspielsachen sich einmal wenigstens kurz als erstes anschaut.
Mhm. Okay, also du bist Fan von chronologisch. Ja. Kai, was würdest du sagen?
Also ich stimme Verena insofern zu, dass man da die Charaktere in ihrer ursprünglichen Form kennenlernt und dass die teilweise auch eine sehr interessante Geschichte durchmachen. So der Abnathan, den man im Grundspiel begegnet, der macht dann hin zu Elsweyr eine sehr interessante Entwicklung durch. Und wo du zuerst denkst, was ist denn das für ein machtgeiler Großkotz, Entschuldigung, bist du dann nachher so, oh nein, bitte opfere dich nicht. Und echt mit ihm verknüpft. Insofern macht es Sinn. Andererseits denke ich aber, das Spiel hat sich in den 10 Jahren durch die Erfahrung der Entwickler, aber auch durch die Möglichkeiten, die wir aus der Engine noch rausgekitzelt haben, so viel weiterentwickelt, dass es von den ersten Gebieten, die gebaut wurden, das allererste Gebiet war Ödfels, zu den Gebieten, wie man sie jetzt betritt, mit Gold Road ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Und gerade wenn man so ein bisschen grafikgeil ist, würde ich schon sagen, man sollte vielleicht sich erstmal Necrom angucken, da die Geschichte durchspielen, dann weiter mit Gold Road.
Weil die auch ein ganz guter Einstieg ist.
Ja, weil wir dieses Jahr auch was Besonderes hatten. Wir hatten in Necrom eine Geschichte, wir haben ja immer eigentlich abgeschlossene Geschichten, die fassen ein Jahr zusammen und dann ist das Thema nicht abgehandelt, aber zumindest die Bedrohung ist eingeschlossen. Das Ganze hat einen Prolog, einen Epilog und du hast eine Handlung, wo du sagst, okay, das war's jetzt. Jetzt stürze ich mich in mein nächstes Abenteuer. Das haben wir mit Necrom nicht gemacht. Du kannst Necrom in Gold Road weiterspielen.
Okay.
Du musst es nicht, du kannst auch sofort mit Gold Road anfangen, aber Necrom ist sozusagen die Vorgeschichte dazu. Und deswegen würde ich erstmal sagen, Necrom, dann Gold Road und dann stürzt dich in die Welt.
Und dann dem Gebietsfaden möglichst folgen, damit man ein bisschen einordnen kann, welche Quests gehören jetzt zu dem aktuellen Pfad dazu und welche Quest führt mich vielleicht ganz woanders hin, was ich mir dann für später aufhebe.
Genau, es gibt das auch so eine Neuerung, bei der, wo wir über Quality of Life gesprochen haben. Es gibt mittlerweile, wenn man die Karte aufruft, den Gebietsleitfaden, wo dir gezeigt wird, so und so weit bist du schon in der Hauptquest gekommen. Und wenn du dieses Gebiet mal 3 Monate, 4 Monate verlassen hast, dann hilft er dir auch beim Wiedereinstieg, um kurz zu erzählen, worum ging es hier überhaupt? Was habe ich hier eigentlich gemacht?
Ja, ist gut.
Es zeigt, wie viele Himmelsscherben habe ich gefunden, welche Dungeons habe ich abgeschlossen, welche Bücher habe ich gefunden. Das ist ja auch sowas, wo die Erkundung der Welt einfach nur belohnt wird. Das, finde ich, hilft auch, um die Zonen komplett zu erkunden oder halt auch da einfach durchzugehen und zu gucken, da muss ich noch. Und jetzt haben wir ja auch mit Gold Road die Mutter aller Errungenschaften eingeführt zum 10-jährigen Jubiläum, wo es darum geht, die Hauptquests von allen Zonen, die wir jemals eingeführt haben, abgesehen von der Kaiserstadt, durchzuspielen, dann bekommst du eine Errungenschaft.
Oha, oha. Ja. Also Leute, keine Angst vor dem Einstieg in die Elder Scrolls Online. Es gibt zwar sehr viel Content, aber es ist deutlich übersichtlicher geworden und ihr habt da wirklich sehr, sehr viel schöne Geschichten im Elder Scrolls-Universum, die ihr alleine oder mit Freunden oder in der vollen MMO-Experience erleben könnt, je nachdem, wie ihr es euch selber gestaltet. Und wenn ihr vielleicht Rückkehrer seid, dann gibt's jetzt mit Gold Road direkt jetzt, wenn ihr PC-Spieler seid, in wenigen Tagen, wenn ihr Konsolenspieler seid, dann ebenfalls die neue Erweiterung Gold Road. Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Das war echt mal interessant, da so ein bisschen von innen zu hören und auch deine Community-Perspektive zu hören, Verena. Dich findet man auf twitch.tv/Vrayny, also genau. Vrayny.
Ja, korrekt? Genau, richtig. Ja, dankeschön.
gerne da mal vorbeischauen, Leute, wenn ihr Verena mal beim ESO spielen sehen wollt. Und mir war es auch eine Ehre, dich mal wieder im Stream zu haben,
Kai. War schön, mal wieder hier zu sein. Ja. Auch wenn wir wirklich nur an der Oberfläche kratzen konnten.
Ja, das ist aber das ist ja immer so. Sonst müssen wir uns jede Woche treffen hier.
Und ein Wochenende durchstreamen, ja.
Können wir aber auch mal überlegen.
Du kommst einfach zur Taverne.
Okay, gucken wir mal. Vielen Dank euch beiden. Hat mir Spaß gemacht. Hoffe euch auch da draußen. Das war unser Gespräch zu 10 Jahren Elder Scrolls Online. So. Bevor wir jetzt aber Schluss machen, müssen wir noch unser Gewinnspiel auflösen. Wir wollen nämlich die Statue loswerden. Leute, letzte Chance, jetzt hier Tickets zu holen. Ausrufezeichen Ticket in den Chat. Dann könnt ihr euch noch ein paar Tickets für dieses Gewinnspiel sichern. Wenn ihr jetzt die ganze Zeit zugeschaut habt, dann sollte da noch mehr möglich sein als vorher. Und in wenigen Sekunden macht unser Juni hier das Gewinnspiel zu. Wollen wir jetzt zumachen? Warte, ich mach hier. Ach nee, das macht nur Sinn beim Ziehen und nicht beim Ziehen. Okay. Okay, mach zu.
Aber ist sie nicht schön? Also die ist.
Die ist sehr schön, ja.
So eine tolle.
Wir haben auch. Ich habe auch noch den Myrunes Dagon tatsächlich. Den gab es auch als Kissen, habe ich gesehen.
Ja.
Genau. Den hätte ich auch gern.
Du könntest wirklich Daddy Dagon mit in dein Bett nehmen.
Ja, fantastisch. Okay, jetzt kommt der Trommelwirbel zum Auflösen. Achtung. Du ziehst einfach, ne?
Da ist es schon.
Oh, ich hab sie gesehen. Sloth of Evil. Herzlichen Glückwunsch. Okay, der hat auch einige Tickets sich geholt, wenn ich mir den Prozentzahl so anschaue. Und ich weiß auch, dass es ein Zuschauer ist, den ich hier öfter im Chat lese. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn. Was du jetzt am besten machst, ist einfach den Gamester-Kanal hier auf Twitch anflüstern mit deiner Adresse, wo wir diese Statue hinschicken sollen. Kannst gerne auch noch dazu schreiben, dass es okay für dich ist, wenn ich das an Kai weiterleite. Schau dir diesen zuverlässigen Mann an, der wird damit schon keinen Schindluder treiben, aber ihr müsst ja wissen, weil ihr schickt die ja wahrscheinlich dann direkt dahin.
Genau, ja. Da wenn das Schiff dann endlich mal in Europa ankommt, dann schicken wir die Statue sofort raus.
Bitte darauf achten, dass es wirklich dieser GameStar-Kanal ist, der mit dem lilanen Haken und nicht GameStore oder irgendwas Vergleichbares, dem du deine Adresse schickst. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und damit war's das schon. Aber es war mega cool, dass ihr beide da wart. Sogar auch hier bei uns im Studio wart. Hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja.
Brennst du für Technologien, die unsere Zukunft verändern? Dann hilf uns, Industrien mithilfe von Innovationen und KI neu und nachhaltig zu denken. Werde Teil unseres Teams bei Siemens und arbeite mit anderen Unternehmen, Branchen und Innovatoren weltweit zusammen, um die reale Welt mit der digitalen Welt zu verbinden. Du willst aktiv das Morgen mitgestalten und daneben auch noch genug Zeit für dich und deine Liebsten haben? Dann komm jetzt in unser Team. Geh einfach auf unser Jobportal siemens.de/karriere. Create a better tomorrow with us.